In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunk-Kolleg, hören Sie heute einen Vortrag des Literaturwissenschaftlers Professor Peter J. Brenner. Sein Thema: Die Zivilgesellschaft, Aufstieg und Niedergang einer bürgerlichen Lebensform.
Deutschland ist stolz auf seine Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft wiederum ist nicht stolz auf Deutschland, wohl aber stolz auf sich selbst. Zivilgesellschaft, das ist eine unüberschaubare Vielzahl von Vereinen, Verbänden, Organisationen, die sich unermüdlich gegen den Klimawandel stemmen, Flüchtlinge willkommen heißen, dem Faschismus die Stirn bieten, Hass im Netz bekämpfen und Staatsgelder entgegennehmen. Sie protestieren, demonstrieren, randalieren und können sicher sein, unbehelligt zu bleiben, weil sie eine staatspolitisch verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen. Sie stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Damit bringen sie einen moralischen Überschuss in die politische Auseinandersetzung, der sich um Recht und Gesetz nicht kümmern muss. Die Zivilgesellschaft hat eine lange Tradition, aber angefangen hat es ganz anders, als es sich heute darstellt. Gelehrte Historiker haben die Wurzeln der Zivilgesellschaft bis in die Antike zurückverfolgt und eine gerade Linie in die Gegenwart gezogen. Von Platon, Aristoteles und Cicero angefangen, lässt sich jeder prominente Denker der westlichen Welt, der sich zu politischen Fragen geäußert hat, für diese Traditionslinie vereinnahmen. Das kann man machen, aber das führt zu nichts. Denn die Zivilgesellschaft ist keine Denkbewegung, sondern eine Organisationsform praktischen Handelns, die grundsätzlich ohne jede Theorie auskommt. Die eigentlichen Wurzeln der Zivilgesellschaft liegen im frühen 19. Jahrhundert. Einer der ersten Beobachter, der ihre Bedeutung für eine demokratische Gesellschaft erkannt hat, war der französische Historiker und Politiker Alexis de Tocqueville. Zusammen mit Gustave de Beaumont hatte er 1831 und 1832 die USA bereist, um das amerikanische Regierungssystem im Allgemeinen und das dortige Gefängnissystem im Besonderen zu studieren. Von seiner Reise brachte er die Beobachtung mit, dass in den USA die formale Demokratie ihren lebendigen Wurzelgrund in den freiwilligen Zusammenschlüssen unabhängiger Bürger habe. Im 1840 erschienenen zweiten Teil seines großen Berichts »De la Démocratie en Amérique« widmet er ein Kapitel dem Einfluss, den diese Zusammenschlüsse auf das Leben der Amerikaner haben. Die Amerikaner hätten, so schreibt er, eine unabsehbar große Zahl von Vereinen, die jedem beliebigen Zweck dienen könnten. Tocqueville sieht hierin eine Kehrseite der Gleichheitsideologie und ein Korrektiv, das dem demokratischen Individualismus der Amerikaner entgegenwirke. In einer Demokratie seien die einzelnen Bürger schwach und zersplittert, sie könnten alleine nichts Großes erreichen. In ihren Vereinigungen jedoch hätten sie die Kraft, nicht nur der Staatsmacht zu trotzen, sondern auch geistige und ideelle Ziele in der Gesellschaft anzustreben. Am meisten haben ihn die Temperenzlervereine beeindruckt, die sich der Bekämpfung der Trunksucht widmeten. Für Tocqueville sind diese Vereinigungen ein Vehikel, in dem sich die Gesittung der Gesellschaft erreichen und dauerhaft festigen lässt. Im alten Europa gab es diese Strukturen schon etwas länger, aber sie waren aus anderen Verhältnissen hervorgegangen. In der Zeit um 1800 haben sich in Europa bekanntlich fundamentale gesellschaftliche Umwälzungen vollzogen. Den aufmerksameren Zeitgenossen wurde sichtbar, dass sich neben dem Staat eine eigene Sphäre der Gesellschaft herauszubilden begann. Während noch Kant keinen Unterschied zwischen Staat und Gesellschaft machte, hatte sein jüngerer Zeitgenosse und Philosophenkollege Johann Gottlieb Fichte schon eine gewisse Vorstellung davon, dass sich jetzt, um 1800, etwas Neues entwickelt hatte. Für ihn war das Wort Gesellschaft die Quelle eines leidigen Missverständnisses, da es im traditionellen Sprachgebrauch zwei unterschiedliche Sachverhalte bezeichne. Anlass für seine Überlegungen war die Französische Revolution. Fichte stellte sich die Frage, wer hier eigentlich gegen wen rebelliere. Er fand die Antwort, dass die Gesellschaft gegen den Staat aufgestanden sei. In seinem Buch mit dem umständlichen Titel »Beiträge zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die Französische Revolution« von 1793 und ausführlicher in seinen Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten verfolgte er diesen Gedanken weiter. Staat und Gesellschaft seien zu unterscheiden, Und die Gesellschaft sei die ursprüngliche Existenzform des Menschen, der Staat hingegen sei nur durch einen Vertrag zustande gekommen, den die Gesellschaft jederzeit wieder kündigen könne. Um genau diese Frage ging es bei den heftigen Diskussionen um die Legitimität der Französischen Revolution. Ein Vierteljahrhundert später, um 1820, zieht Hegel in seiner Rechtsphilosophie die Konsequenz nicht nur aus diesen theoretischen Diskussionen, sondern auch aus der realen historischen Entwicklung. Es gibt inzwischen eine Gesellschaft, die auch empirisch klar vom Staat unterscheidbar ist. Neben den Einrichtungen des Staates, den Monarchen, der Regierung, der Gesetzgebung, der Verwaltung, habe sich ein eigener Bereich der Gesellschaft herausgebildet. Dem müssen die Staatstheorie und ihre Begrifflichkeit folgen. Im berühmten Paragraphen 182 seiner Rechtsphilosophie definiert er: Die bürgerliche Gesellschaft ist die Differenz, welche zwischen die Familie und den Staat tritt. Hegel richtete seinen Blick in erster Linie auf die ökonomischen Verhältnisse. Die Gesellschaft, das waren für ihn die Privateigentümer, die miteinander Handel trieben und ihre Geschäfte abwickelten, wobei sie vom Staat nicht gestört werden wollten. Weniger im Blick hatte er, dass es neben den materiellen Bedürfnissen, die durch Handel und Wandel der Bürger befriedigt würden, auch ideelle Bedürfnisse gab, die er selbst mit dem Begriff der Sittlichkeit erfasste. Auch sie organisierten sich in dieser Zeit. Das war die zweite Wurzel, aus der die moderne Gesellschaft hervorgegangen ist. Die materiellen Bedürfnisse organisierten sich noch in traditionellen Formen als Zünfte, Kaufmannsverbände, Innungen. Hegel sprach pauschal von den Korporationen. Die ideellen Bedürfnisse hingegen benötigten neue Organisationsformen, in denen sich das soziale und sittliche Sein der Menschen unabhängig von der politischen und ökonomischen Ordnung Geltung verschaffen könne. In der sozialphilosophischen Geschichtsschreibung ist seit den 1960er Jahren diese Entstehung einer bürgerlichen Gesellschaft oft und meist stark idealisierend erörtert worden. Einen geradezu mythischen Rang haben die Lesegesellschaften, die Kaufhäuser und die Salons des späteren 18. Jahrhunderts bekommen. Hier seien die Ideen der Aufklärung diskursiv entwickelt worden, die dann von den bürgerlichen Geisteseliten selbstbewusst gegen den Staat in Stellung gebracht wurden. Auf diesem Wege habe sich, so lautet die idealtypische Beschreibung, eine bürgerliche Gesellschaft in Westeuropa herausgebildet. Das ist eine sicherlich nicht falsche, aber doch reichlich verklärte Beschreibung der Rolle, welche die Intellektuellen in diesen Jahrzehnten gespielt haben. Richtig ist jedoch der historische Befund, dass Vereinigungen aller Art sowohl in Westeuropa wie in Nordamerika gegründet wurden und sie eine große Rolle zumindest im intellektuellen Leben gespielt haben. Es entstanden gelehrte Sozietäten, die sich oft zu staatlich geförderten Akademien verfestigten, und parallel formierten sich Gesprächskreise in der freieren Form des Salons. In ihnen, so stellte man es sich idealerweise vor, waren alle gleich. Frauen wie Männer, es galten weder Status noch Rang, es galt nur das bessere Argument. Während diese Salons ihrem egalitären Habitus zum Trotz dem adligen Milieu verbunden blieben, entstanden gleichzeitig bürgerliche Lesegesellschaften, die vor allem in Deutschland eine flächendeckende Verbreitung auch in ländlichen Regionen fanden. Und schließlich gab es die von der sozialgeschichtlichen Forschung weit weniger beachteten gemeinnützigen Gesellschaften, die sich der Verbreitung von ökonomischem Wissen und der sozialen Fürsorge widmeten. Die Vereinigungen der Aufklärungszeit haben zunächst ein eng umrissenes Selbstverständnis. Ihr Ziel ist eben Aufklärung. Wenig später, in den Napoleonischen Kriegen und nach dem Wiener Kongress, gewinnen sie eine viel weiter ausgreifende Bedeutung. Eine Schlüsselrolle spielen zunächst die studentischen Burschenschaften. Beeinflusst von den programmatischen Ideen Johann Gottlieb Fichtes, Ernst Moritz Arndts und Friedrich Ludwig Jahns wurden die Burschenschaften 1815 gegründet und 4 Jahre später wieder verboten. Sie waren Studentenverbände mit politischen Zielen. In erster Linie kämpften sie gegen Napoleon, für die deutsche Einheit und für die Durchsetzung bürgerlicher Rechte. Das deutsche Vereinswesen erlebte in der Restaurationsphase nach dem Wiener Kongress um 1820 eine Gründungswelle mit der Folge einer starken thematischen Ausdifferenzierung. Neben die traditionellen kulturellen und wissenschaftlichen Vereine traten Landwirtschafts-, Gewerbe- und Wohltätigkeitsvereine. Vor allem die sozial engagierten Hilfsvereine gewannen stark an Bedeutung, zunächst wegen der Verarmung im Zuge der Agrarkrise, später durch die mit der Industrialisierung einhergehenden Pauperisierung der Massen. Die Vereinsbildung fand sich in fast allen sozialen Schichten, auch wenn das städtische Bürgertum der Hauptträger blieb. Auf staatlicher Seite hat man früh die Bedeutung und vor allem die Risiken dieser Entwicklung erkannt. Gesetzliche Regulierungen finden sich bereits im Allgemeinen Preußischen Landrecht von 1794. Im 19. Jahrhundert wird scharf unterschieden zwischen zivilen und politischen Vereinen, deren letztere ausdrücklich verboten wurden und bis 1848 auch verboten blieben. Die restriktive Handhabung des Vereinsrechts gipfelt im Bundesbeschluss 1854 mit seiner Einschränkung der Pressefreiheit und der Unterdrückung von Arbeitervereinen. Aber auch jenseits von klar politisch orientierten Zusammenschlüssen, wie dem von Karl Marx mitinitiierten Bund der Kommunisten, hatten auch die anderen Vereine einen politischen Hintergrund. Sozialpolitisches Engagement und ökonomische Interessenvertretung gingen einher mit einer Emotionalisierung des Politischen. Die Vereine konstituierten sich auch als Gefühlsgemeinschaften. Diese Entwicklungen bündelten sich in den Gesangsvereinen, die heute gerne als Verkörperung der Spießbürgerlichkeit verspottet werden. Aber ihre historische Bedeutung lässt sich kaum überschätzen. In ihrer Anfangs- und Blütezeit waren sie wichtige Impulsgeber bei der Formulierung und Organisation des bürgerlichen Selbstverständnisses. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sie rund 100.000 Mitglieder und stellten damit eine nicht unbedeutende gesellschaftliche Kraft dar. Ernst Moritz Arndt hatte ihnen eine eigene Hymne überliefert, die bei jedem Treffen gesungen wurde. Was ist des deutschen Vaterland, lautete die Titelfrage. Auch die Dichter des Vormärz steuerten einiges zum Repertoire bei. Hoffmann von Fallersleben's Lied der Deutschen, heute bekannt als ungeliebte, aber dennoch offizielle deutsche Nationalhymne, wurde regelmäßig gesungen. Es hatte dazu beigetragen, dass der Dichter seinen Lehrstuhl in Breslau verloren hatte. Auch Georg Herwegs Lied »Das freie Wort« gehörte zum festen Bestand der Liederabende. Wie für die Burschenschaften war für die Gesangsvereine die deutsche Einheit ein zentrales Anliegen. Es fand seinen organisatorischen Ausdruck im großen deutschen Sängerfest von 1847 in Lübeck, bei dem sich knapp 2000 Sänger aus dem deutschen Sprachraum versammelten. In modernen Zeiten neigt man dazu, diese Art von Vereinstätigkeit als altväterlich-spießbürgerliche Geselligkeit zu belächeln. Tatsächlich ist das organisierte Gesangswesen politisch ziemlich bedeutungslos geworden. Das politische Potenzial hat sich aber bis in die 1968er Bewegung erhalten. Der 2025 verstorbene altlinke Sänger Dieter Süverkrüpp, eine prägende Figur der westdeutschen Liedermacherbewegung in den 1960er und 70er Jahren, hielt das Liedgut der Vormärztradition in Erinnerung. Und sein Sängerkollege Franz Josef Degenhardt fragte 1968, wo sind eure Lieder? Er klagte darüber, dass die deutschen Volkslieder in die falschen Hände und damit unverdient in Misskredit geraten seien. Von großer Bedeutung waren neben den Gesangsvereinen die Turnvereine, deren Gründung von Friedrich Ludwig Jahn, dem Turnvater, seit den Befreiungskriegen 1813-14 betrieben wurde. Sie waren, neben den Burschenschaften, die erste Organisationsform des deutschen Nationalismus. Nicht von ungefähr wurde 1820 eine Turnsperre, also ein Turnverbot, erlassen, das erst zwei Jahrzehnte später wieder aufgehoben wurde. Bis heute erinnern zahlreiche Vereinsnamen mit ihren Gründungsjahren noch an ihre weit zurückreichende Tradition. Der Deutsche Turnerbund führt seine Entstehung auf das Epochenjahr 1848 zurück. 20 Jahre später wurde die Deutsche Turnerschaft als Dachverband gegründet. Sie ist inzwischen im Deutschen Olympischen Sportbund aufgegangen. Der DOSB wiederum rühmt sich, Dachverband von rund 100 Verbänden mit 86.000 Sportvereinen und 27 Millionen Mitgliedern zu sein. Damit sei er die größte Bürgerbewegung in Deutschland, rühmt er sich. Das wird wohl zutreffen. An die 200 Jahre zurückliegenden deutsch-nationalen politischen Anfänge erinnert man sich heute aber nicht mehr gerne. Der DOSB trat 2024 dem Bündnis Zusammen für Demokratie bei und kämpft seitdem natürlich parteipolitisch neutral für Sport mit Haltung und gegen rechtsextreme Ideologien, wie die Schlagworte aus den Pressemitteilungen lauten. Und gegen russische und weißrussische Sportler möchte man auch keine Wettkämpfe bestreiten. So ändern sich die Zeiten und bleiben doch gleich. Die Vereinslandschaft des 19. Jahrhunderts war von ihren Anfängen an von politischen Motiven geprägt. Vom Widerstand gegen die herrschenden Regierungsverhältnisse und vom Einsatz für Demokratie und Einheit. Um die Jahrhundertmitte formierte sich eine regierungstreue Gegenbewegung, die jedoch eine nur geringe Durchschlagskraft erzielte. Im Umfeld der Revolution von 1848 entstand der konterrevolutionäre Treubund mit Gott für König und Vaterland, der rund 50 einzelne Vereine zusammenfasste. Daneben entstanden Preußenvereine, patriotische Vereine, Vaterlandsvereine, Kriegervereine und auch ein Verein zum Schutz des Eigentums, dem man eine Wiederauferstehung wünschen möchte. Diese meist konservative, manchmal nationalliberale und oft auch regelrecht reaktionär-monarchistische Traditionslinie setzte sich um 1900 in zwei sehr einflussreichen Vereinen mit einer dezidiert nationalpolitischen Stoßrichtung fort. Der Deutsche Flottenverband und der Alldeutsche Verband vertraten eine aggressive, nationalistische, expansionistische und auch antisemitische Politik. Jenseits dieser Vereine mit dezidiert politischen Zielen entstand in Deutschland eine Vereinslandschaft von unüberschaubarer Vielfalt. Sie verfolgten gemeinnützige, gesellige, kulturelle, religiöse Ziele. Sie organisierten sich als Gesangs-, Schützen- und Kriegervereine, als Museums-, Musik-, Theater- und Karnevalsgesellschaften. Es entstand zudem ein konfessionelles Vereinswesen. Heinrich Heine gehörte einem kurzlebigen Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden an. Der Evangelische Brüderverein wurde 1850 gegründet. Evangelische Handwerker- und Arbeitervereine gehen bis in die 1830er Jahre zurück. 1845 wurde in Bonn der katholische Borromäusverein als Dachverband der katholischen Büchereien gegründet. 5 Jahre später entstand das Kolpingwerk als katholische Gesellenvereinigung. Es existiert, wie viele andere dieser alten Vereine auch, bis heute und machte 2025 wieder einmal von sich reden. Die Bundesversammlung im November 2025 fasste den Beschluss, dass Mitglieder der größten deutschen Oppositionspartei unerwünscht seien. Spiegelbildlich zu vielen Vereinsformen des Bürgertums entwickelte die Arbeiterbewegung ihr Vereinswesen. Als Arbeitersportvereine, als Gesangsvereine und vor allem auch als Arbeiterbildungsvereine. Wissen ist Macht, Macht ist Wissen, postulierte Wilhelm Liebknecht 1872 in seiner programmatischen Rede beim Stiftungsfest des Arbeiterbildungsvereins zu Dresden. Aber das ist lange her. In der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands hat man diese Einsicht ihres Mitbegründers längst vergessen und in ihr Gegenteil verkehrt. Heutige Parteifunktionäre beiderlei Geschlechts beziehen ihr überbordendes Selbstbewusstsein aus ihrem uferlosen Unwissen. Auch die vielgeschmähten Kaninchenzüchter gehören seit den 1870er Jahren zur deutschen Vereinsfolklore. Sie sind neben den Briefmarkensammlern in der öffentlichen Wahrnehmung zum Inbegriff deutscher Vereinsmeierei geworden. Nicht ganz zu Recht. Denn eigentlich sind sie ein Import aus Frankreich und wurden in der Folge des Deutsch-Französischen Krieges in Deutschland eingeführt. Man kann darüber streiten, ob Kaninchenzüchter wirklich einen bedeutsamen Beitrag zur Selbstorganisation der bürgerlichen Gesellschaft leisten. Aber immerhin waren sie wichtig genug, um schon im Juni 1933 gleichgeschaltet und zwangsweise zum Reichsverband Deutscher Kaninchenzüchter zusammengeschlossen zu werden. Wichtiger als die Kaninchenzüchter waren jedoch gewiss die zahlreichen Berufsverbände, die vorwiegend im letzten Jahrhundertdrittel gegründet wurden. Prominent waren der Verein Deutscher Naturforscher und Ärzte, der Verein Deutscher Philologen und Schulmänner, der Verein Deutscher Realschulmänner. Diese Verbände dienten als Interessenvertretungen gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit, aber ihre Bedeutung reicht weit darüber hinaus. Denn in diesen Verbänden wurden fachliche und ethische Standards entwickelt, die jenseits rechtlicher Vorschriften die Berufspraxis und das Berufsethos bestimmten. Die Lehrerverbände hatten bis zum Ende des 20. Jahrhunderts großen Einfluss auf die Gestaltung von praxistauglichen Lehrplänen, bevor diese Aufgabe von praxisfernen, aber regierungsnahen Wissenschaftseinrichtungen übernommen wurde. Sehr große, bis in die Gegenwart reichende Bedeutung hat der 1856 gegründete Verein Deutscher Ingenieure, VDI. Sein Einfluss reicht bis in die Alltagspraxis der Bevölkerung hinein, da der VDI seit den 1880er Jahren mit seinen Richtlinien maßgeblich an der technischen Entwicklung beteiligt ist. Aktuell gibt es über 2000 VDI-Richtlinien, die in rund 40 Handbüchern zu einzelnen Technikbereichen bereitgestellt werden und für die Ingenieurspraxis und auch für die Rechtsprechung normative Bedeutung haben. In der Summe kommt die historische Vereinsforschung zu dem Befund, dass die Vereine zunächst in den Städten und mit Verzögerung auch im ländlichen Raum Orte und Instrumente zunehmender Emanzipation, Demokratisierung und Partizipation waren. Aus moderner Sicht wird man nicht jedes der dabei verfolgten Ziele begrüßen wollen, aber alles in allem leisteten die Vereine wichtige Beiträge zur Modernisierung der Gesellschaft. Sie waren Schrittmacher der Fundamentaldemokratisierung und zugleich auch Elitenbildner für gesellschaftliche und politische Führungspositionen. Die Schattenseiten wurden freilich auch früh gesehen. Der Sozialwissenschaftler Wilhelm Heinrich Riehl kritisierte schon um die Jahrhundertmitte die Übersteigerung der kooperativen Selbstverwaltung des Vereinswesens bis zum Unsinn. Und auch die Elitebildung hatte ihre Kehrseite. 1926 schrieb Podorowski das satirische Gedicht »Das Mitglied«. Er amüsiert sich nicht ohne psychologische und soziale Tiefensicht über das deutsche Vereinswesen. In meinem Verein werde ich erst richtig munter, auf die, wo nicht drin sind, sehe ich hinunter, heißt es hier. Der Zürcher Romancier Gottfried Keller hingegen hat 1861 eine ziemlich pathetische, wenn auch nicht ganz ironiefreie, Eloge auf das Schweizer Vereinswesen veröffentlicht. Das Fähnlein der sieben Aufrechten. Die Erzählung hat eine deutliche Botschaft. Die patriotischen Bürger müssen ihre Angelegenheit selbst in die Hand nehmen, wenn es darum geht, Recht und Freiheit zu schützen. Es hat das ganze 19. Jahrhundert gedauert, bis das Vereinswesen jene Gestalt bekommen hat, die es im 20. Jahrhundert zum gesellschaftlichen Machtfaktor hat werden lassen. Erst 1908 wurde mit knapper Mehrheit im Deutschen Kaiserreich ein Vereinsgesetz erlassen, das einheitliche Regelungen schuf. Ein Blick auf die historischen Ursprünge des Vereinswesens zeigt, dass Vereine nicht zufällige Randerscheinungen der modernen Gesellschaft sind. Vereinigungen aller Art gehören vielmehr zu ihren Entstehungsbedingungen und sie sind bis in die Gegenwart eine ihrer tragenden Säulen geblieben. Bei diesem Vereinswesen handelt es sich um die Zivilgesellschaft im genuinen Sinne, um staatsferne und freiwillige Zusammenschlüsse, die die unterschiedlichsten Ziele verfolgen. Vereine und Verbände haben einen Eigensinn gegenüber den staatlichen Institutionen. Das war schließlich ihr Gründungsimpuls. Insofern sind sie ein Stachel im Fleisch eines totalitären Systems. Andererseits können sie auch nützlich sein. Als Fachverbände bündeln sie Sachwissen und personelle Kompetenz und selbst oppositionelle Vereine haben ihren Sinn im Gefüge der totalitären Staatsräson. Sie haben nicht nur eine gewisse Ventilfunktion für sich anstauenden zivilen Unmut, vereinsmäßig organisierter Widerstand lässt sich auch leichter kontrollieren. In diesem Sinne hat sich das Vereinswesen im Dritten Reich entwickelt. Das neu errichtete Regime entledigte sich sehr rasant und kompromisslos, aber doch mit einigem Geschick des in den Vereinen angelegten Insubordinationspotenzials. Das Schicksal der Gewerkschaften ist hinlänglich bekannt und den Unternehmerverbänden ging es nicht besser, auch wenn ihre Gleichschaltung unauffälliger verlief. Der unüberschaubaren Vielzahl von Liebhaber-, Interessen- und Aktivitätsvereinen wurde mit sanftem Druck, dessen es aber meist nicht bedurfte, die Selbstgleichschaltung nahegelegt. Wichtigere Jugend- und Sportvereine wurden auch zwangsweise in die entsprechenden NS-Organisationen eingegliedert. Aber auch jeder andere Verein, und wenn er auch noch so klein war, musste sich dem neuen Regime unterwerfen. Dass Personen nicht-arischer Abstammung ausgeschlossen wurden, war keine Errungenschaft des Nationalsozialismus, sondern schon lange zuvor die Praxis in etlichen nationalistischen Vereinen. Aber die NS-Gleichschaltungspraxis reichte weit darüber hinaus. Mitglieder mit regimeunverträglichen politischen Auffassungen wurden auch aus Vereinen mit unpolitischen Zielsetzungen entfernt. Die Vereine wurden nach dem Führerprinzip organisiert. Das Wort nationalsozialistisch wurde häufig in den Vereinsnamen eingefügt, ein Hakenkreuz ins Vereinsemblem aufgenommen und im Vorstand musste zumindest ein Nationalsozialist Sitz und Stimme haben. Die Vereine schlossen sich auch häufig, sofern das nicht schon vorher geschehen war, zu Reichsbünden zusammen, die politisch leichter zu kontrollieren waren. So entstanden nationalsozialistische Schachclubs und am 13. Mai 1933 gründete sich eine nationalsozialistische Kleingartenvereinigung als Reichsverband. In der DDR wurden die gleichen Ziele mit etwas anderen Mitteln verfolgt. Im Artikel 29 der DDR-Verfassung von 1975 wurde ausdrücklich die Vereinigungsfreiheit garantiert, jedoch mit einem kleinen Zusatz. Alle Vereinigungen müssen den Grundsätzen der sozialistischen Gesellschaftsordnung entsprechen. Von Anfang an suchte das DDR-Regime einen Mittelweg. Vereine blieben in einem nicht geringen Umfang erhalten, aber sie wurden zu größeren, staatlich kontrollierten Verbänden zusammengefasst. Prominent sind der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund und die Freie Deutsche Jugend. In beiden Fällen wurde das Wort frei nicht in seiner alltagssprachlichen Bedeutung verwendet, so wie es auch im Titel der Autobiografie der DDR-sozialisierten ehemaligen Bundeskanzlerin der Fall ist. Bekannt ist auch der Kulturbund, der sich an die verbliebenen Reste des Bildungsbürgertums richtete. Ihm wurden die Briefmarkensammler zugeordnet. Sie machten ein Viertel der Mitglieder aus. Daneben gab es noch einen Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter und den Deutschen Turn- und Sportbund. Wie in der Bundesrepublik, so entstehen auch in der DDR, allerdings unter ungleich riskanteren Rahmenbedingungen, in den 1970er Jahren Bürgerinitiativen, die in besonderem Maße der Unterwanderungs- und Zersetzungsstrategie der Stasi ausgesetzt waren. In der Bundesrepublik sah es anders aus. Man hat die alte Bundesrepublik als eine Verbändedemokratie bezeichnet, in der 2 Dutzend Massenorganisationen neben den Parteien einen maßgeblichen Einfluss auf die Politik gehabt haben. Der seinerzeit sehr einflussreiche deutsche Politologe Theodor Eschenburg hat schon 1955 in einer schmalen Schrift von einer Herrschaft der Verbände gesprochen, damals noch mit einem Fragezeichen versehen. Das war nicht falsch und es war nicht freundlich gemeint. Diese Verbände hatten und haben eine eigenartige Funktion im politischen und gesellschaftlichen Getriebe der Bundesrepublik. Bisher ist es noch nicht gelungen, diesen Sonderstatus verfassungsrechtlich sauber zu fassen. Verbände haben einen geringeren Status als Parteien. Sie können sich nur auf die Koalitionsfreiheit des Artikel 9 Grundgesetz berufen, während der Artikel 21 die Parteien bekanntlich ausdrücklich dazu auffordert, an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Aber einen versteckten politischen Sonderstatus haben die Verbände bis heute doch. In § 47 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien ist festgelegt, dass bei Gesetzesvorhaben auch die Verbände zu unterrichten und einzubeziehen sind. Die bundesdeutschen Verbände ließen sich bis zur Jahrtausendwende leicht sortieren. Es gab die Industrie- und Arbeitgeberverbände, die mächtigen Gewerkschaften des DGB, die ebenfalls ziemlich einflussreichen Lehrerverbände, die Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammern, die Wohlfahrts- und Sozialverbände sowie die politisch sehr ambitionierten beiden christlichen Kirchen. Diese klare Struktur gibt es nicht mehr. Die alten Verbände haben ihre überragende Bedeutung verloren und sind versunken in einem unüberschaubaren Gewimmel von etlichen hunderttausend partikularen Interessenvereinigungen, deren genaue Zahl unbekannt ist. Es ist unbestritten, dass die auf freien Zusammenschlüssen beruhenden Verbände und Vereine eine maßgebliche und auch pazifizierende Rolle bei der politischen Austragung von Interessenkonflikten spielen. Sie waren substanzieller Teil der bundesrepublikanischen Demokratie. Die Verbändedemokratie in ihrem kleinteiligen Interessenpartikularismus war eine Verhandlungsdemokratie, in der in mühsamer Kleinarbeit tragfähige Kompromisse ausgehandelt und überstürzte Entscheidungen vermieden wurden. Das hat in der Bonner Republik ziemlich gut funktioniert und war das genaue Gegenteil der Parteienochlokratie, wie sie sich in der Berliner Republik etablierte. Irgendwann in den 1990er Jahren hat sich für die diffuse Summe dieser Einrichtungen und Betätigungen der Sammelbegriff Zivilgesellschaft eingebürgert. Damit begann der Niedergang, der sich zunächst aber als ein Aufschwung darstellte. Der Datenreport 2021 des Bundesamts für Statistik weist der Zivilgesellschaft ohne große Umschweife das Verdienst einer Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes zu. Ein zweifelhaftes Kompliment, denn genau das strebt die Vereine ihren Ursprüngen nach gerade nicht an. Der Sache nach versammelt der Begriff Zivilgesellschaft zunächst nur die Erbmasse der inzwischen rund 200-jährigen Geschichte des deutschen Vereinswesens. Der tatsächliche Sprachgebrauch hat inzwischen eine etwas engere Bedeutung. Gemeint sind mit dem Begriff Zivilgesellschaft heute vorrangig sozialpolitisch engagierte Bestrebungen, in erster Linie Protestbewegungen gegen irgendetwas. Der Begriff bleibt diffus. In den Handbüchern der Politologie und Soziologie taucht er erst in jüngster Zeit auf, ohne dass die Einträge zur Klärung beitragen könnten. Es spielt auch keine Rolle. Denn Zivilgesellschaft ist kein wissenschaftlicher Begriff, es ist ein normativer Begriff oder, noch deutlicher gesagt, ein politischer Kampfbegriff. Seine sprachgeschichtlichen Wurzeln liegen wohl in den lateinamerikanischen Befreiungsbewegungen der 1970er Jahre und im oppositionellen Kampf gegen die kommunistischen Regime in Mittel- und Osteuropa. Zivilgesellschaft gehört seit langem schon zum Arsenal der Hochwertbegriffe, mit denen politisches Handeln moralisch überhöht und argumentlos legitimiert wird. Mit dem ihm eigenen, sicheren Instinkt für die Erfordernisse des Zeitgeistes hat der Philosoph Jürgen Habermas der Zivilgesellschaft ihren Platz in der rechts- und staatsphilosophischen Diskussion gesichert. Dabei folgte er seiner Neigung, Entwicklungen schönzureden, die kritisch zu sehen man von einem Philosophen eigentlich erwarten dürfte. In seinem 1992 erschienenen und vielbeachteten Buch »Faktizität und Geltung« mit dem Untertitel »Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates« hat er auch die Zivilgesellschaft für den demokratischen Rechtsstaat in Anspruch genommen. Habermas' Überlegungen waren ein früher, vielleicht der erste Versuch, das neue Phänomen begrifflich zu fassen. Genaueres weiß aber auch Habermas nicht. Die Zivilgesellschaft erscheint in seiner Darstellung als legitime Erbin jener resonierenden Öffentlichkeit der Aufklärung, deren Strukturwandel Habermas selbst 3 Jahrzehnte zuvor seine bahnbrechende Untersuchung gewidmet hatte. Die Zivilgesellschaft, so deklariert er, seien jene Institutionen, Organisationen, Bewegungen, Vereinigungen, in denen die privaten Lebensbereiche ihren Interessen und Bedürfnissen öffentlich Ausdruck verschaffen. Es handelte sich dabei um egalitäre und offene Organisationsformen. Das klingt gut. Ein Hauch von Graswurzelrevolution schwingt mit. Und es sieht so aus, als käme jetzt der herrschaftsfreie Diskurs endlich zu seinem Recht, den Habermas eigentlich schon 20 Jahre zuvor aus seinem Theoriegebäude verabschiedet hatte. Jedenfalls gelinge es der Lebenswelt in der Zivilgesellschaft, sich Ausdruck zu verschaffen gegen die Übermacht einer Meinungs- und Willensbildung, die in den öffentlichen Medien, der Werbung, den Parteien und Verbänden, den Meinungsforschungsinstituten hegemoniale Herrschaft errungen habe. Wenn es je so war, dann ist es jetzt nicht mehr so. Die Zivilgesellschaft hat sich eine ganz und gar andere Richtung entwickelt. Als der 3. sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder sein erstes Kabinett vorstellte, wies er seiner Parteigenossin Christine Bergmann die Zuständigkeit für Familie und das ganze andere Gedöns zu. Gemeint war das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen, Jugend. Die Öffentlichkeit leitete aus dieser Bemerkung, ebenso wie die Angesprochene selbst, eine geringe Wertschätzung des Kanzlers für dieses Ressort ab. Damit hatten sie wohl recht. Aber die derart gekränkten Ministerinnen und ihre Nachfolgerinnen, es waren ausschließlich Frauen, ist eine subtile Rache gelungen. Sie bauten das Ministerium lange Zeit weit unter dem Wahrnehmungshorizont einer schläfrigen Öffentlichkeit zu einer Schaltzentrale vordemokratischer Machtausübung aus. Spätestens mit der Amtsübernahme Manuela Schwesigs wurde eine Entwicklung eingeleitet, deren Brisanz erst 10 Jahre später wahrgenommen wurde. Manuela Schwesig war bislang die letzte Ministerin in diesem Amt, die eine volle Amtszeit absolvierte. Ihre 5 Nachfolgerinnen, die alle auf ihre Weise eine gewisse öffentliche Prominenz erlangten, agierten als Kurzzeitministerinnen. Katharina Barley amtierte 1 Jahr, Franziska Giffey 3 Jahre, Christine Lamprecht 8 Monate, Anne Spiegel 4 Monate, Lisa Paus 3 Jahre und wie lange die Ministerin Karin Prien ihr Amt behalten wird, steht in den Sternen. Die auffällige Kurzlebigkeit der jeweiligen Ministerinnentätigkeit legt den Schluss nahe, dass es nicht auf die Personen ankommt. Vielmehr wurde das Familienministerium im Laufe eines Vierteljahrhunderts zu einem Perpetuum mobile ausgebaut, das, unabhängig von den Personen an der Spitze und deren Parteizugehörigkeit, sich selbst reguliert und sich selbst fortwährend reproduziert. Das Bundesfamilienministerium wirkt gemeinsam mit dem nachgeordneten Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben als stiller Takt und vor allem Geldgeber einer heimlichen Transformation der deutschen Gesellschaft. Dieses Bundesamt unterhält Abteilungen für Demokratie, Engagement, Zusammenhalt und für Vielfalt. Eine Bundesservicestelle Queeres Leben gehört dazu, ein Programm Vielfalt tut gut oder eine Regiestelle Toleranz fördern, Kompetenz stärken. Wessen Kompetenz gefördert werden soll, wird nicht gesagt, die eigene scheint es nicht zu sein. Denn die Kernkompetenz dieser Abteilungen, Referate und Programme besteht ausschließlich darin, Geld zu verteilen, um die Zivilgesellschaft mit der Regierungspolitik gleichzuschalten. Im Januar 2015 wurde das Programm Demokratie Leben begründet, das inzwischen eine breite öffentliche Resonanz gefunden hat. Für die kommenden Jahre bis 2032 ist ein Fördervolumen von jährlich 182 Millionen Euro eingeplant. Die Förderung dient dem zivilgesellschaftlichen Engagement, der Unterstützung der Demokratie, dem Kampf gegen Hass im Netz und gegen Rassismus und der Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus. Von Linksextremismus ist nicht die Rede und von Islamismus auch nicht. Mit diesen Programmen ist das Familienministerium bei weitem nicht der einzige, aber ein besonders wichtiger Akteur in einem Transformationsprozess, der auf eine immer weiter durchdringende Verstaatlichung der bürgerlichen Gesellschaft hinausläuft. Wie bei der Mafia ist es erkenntnisträchtig, der Spur des Geldes zu folgen. Die Zuwendungen kommen weitaus überwiegend Klein- und Kleinstorganisationen zugute, die sich auf irgendeine Weise auf lokaler oder regionaler Ebene für den gesellschaftlichen Zusammenhalt engagieren und dafür bezahlt werden wollen. Nicht ganz freiwillig, vielmehr erzwungen durch eine kleine Anfrage der größten Oppositionspartei im Bundestag, musste die Bundesregierung Anfang 2024 die Empfänger in den vorangehenden Haushaltsjahren offenlegen. Das Programm Demokratie Leben verzeichnet rund 460 Zuwendungsempfänger, das Bundeskanzleramt etwa 250, das Bundesinnenministerium 750, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 200 und das unscheinbare Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung listet 1400 Zuwendungsempfänger auf, von denen die meisten im Ausland oder für das Ausland tätig sind. In der Summe ergibt das über 3000 Vereine, die vom Staat kofinanziert werden, mal mit Bagatellbeträgen, mal mit Millionensummen, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung oder der harmlose Verein Miteinander e.V., der sich dem Kampf gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus verschrieben hat. Fast 8 Millionen Euro erhielt die Koordinierungsstelle der Zivilgesellschaft im Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan, so der vollständige Titel. Vergessen wurden in der Liste die Ausgaben des Auswärtigen Amtes, das 2023 mit rund 1,6 Millionen Euro die Seenotrettung im Mittelmeer unterstützte. So baut sich die Regierung ganz im Stillen ihre eigene Zivilgesellschaft auf. Ihre erste große Bewährungsprobe erfuhr diese regierungstreue Zivilgesellschaft in der Flüchtlingskrise seit 2015. Von einer überwältigenden Welle der Hilfsbereitschaft sprach die Bundeskanzlerin seinerzeit. 3 Jahre später stellt der Datenreport des Statistischen Bundesamtes fest, dass gerade einmal 6% der Befragten angaben, konkrete Hilfe vor Ort geleistet zu haben. Und ob das stimmt, weiß man auch nicht. Glaubhafter ist die Aussage aus der gleichen Quelle, dass 5% an Demonstrationen zur Unterstützung der Asylpolitik teilgenommen haben. Die überwältigende Hilfsbereitschaft war jedenfalls nur mediales Getöse. Sie bestand wohl eher aus jenen 94% der Bevölkerung, die nicht gefragt wurden, ob sie mit ihren Steuerzahlungen diese Hilfe leisten wollten oder nicht. Die Zivilgesellschaft im Asylkomplex besteht auf der einen Seite aus einer unüberschaubaren Vielfalt von Klein- und Kleinstorganisationen auf allen Ebenen. Diese Gruppierungen betreiben seit einem Jahrzehnt eine sehr erfolgreiche Lobbyarbeit in Politik und Medien und speziell auch in der Justiz. Sie haben erreicht, dass entgegen jeder politischen und ökonomischen Vernunft die deutsche Flüchtlingspolitik unantastbar geworden ist. Die eigentlichen Profiteure sitzen jedoch woanders. Auf dem Flüchtlingsmarkt wurde in Deutschland von 2016 bis 2025 eine 250 Millionen Euro aus Bundesmitteln umgesetzt. Ein wesentlicher Teil ging an die etablierten Einrichtungen der Zivilgesellschaft, an die großen Wohlfahrtsorganisationen, die sich zügig auf diese neue Einnahmequelle eingestellt haben. An Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz, Paritätischer Wohlfahrtsverband fließen 3-stellige Millionensummen für die Betreuung und Beratung von Migranten, für Integrationskurse und die Vermittlung von Wohnungen. Sehr viel Geld fließt auch an private Empfänger, Anwälte, Vermieter, Reinigungsfirmen, Caterer, Sicherheitsdienste. Der viel kritisierte Begriff der Asylindustrie trifft exakt den Kern der Sache. Der Asylkomplex hat noch eine wichtige sozialpolitische Nebenwirkung. Die Bundesagentur für Arbeit hat bereits 2019 beobachtet, dass die Flüchtlingskrise den akademischen Arbeitsmarkt entlastet hat. Es wurden neue Berufsfelder für Personen mit Immatrikulationshintergrund geschaffen, für Absolventen soziologischer, pädagogischer, politologischer, geisteswissenschaftlicher und publizistischer Studiengänge, die man in einer hoffnungslos überakademisierten Gesellschaft wie der Bundesrepublik sonst nirgendwo brauchen kann. Auf ähnliche Weise, aber mit anderen Akzentuierungen, hat sich der NGO-Komplex Klimawandel zu einer weiteren tragenden Säule der Zivilgesellschaft entwickelt. Speziell in der Klimawandel-Lobby hat die Zivilgesellschaft eine neue Qualität durch ihre internationale Vernetzung erhalten. Nationale und globale Stiftungen spielen im Klimakomplex eine zentrale Rolle. NGOs sind längst kein heterogenes Sammelsurium von Vereinen unterschiedlichster Art und Zielrichtungen mehr. Sie sind vielmehr ein immer dichter werdendes Gewebe aus global vernetzten Organisationen, die eine immer größere Nähe zu und Verfilzung mit den Regierungen der westlichen Welt aufweisen. In unüberbietbarer Kürze hat der marxistische Theoretiker und kommunistische Parteifunktionär Antonio Gramsci dieses Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft in den 1930er Jahren vorausgesehen. Die Zivilgesellschaft liefert die kulturelle Hegemonie, der Staat den Zwang. Besser kann man die Situation in der Bundesrepublik der 2020er Jahre nicht beschreiben. Die Mobilisierungsmacht dieser tief in der Gesellschaft verankerten Zivilgesellschaft ist enorm. Ein Höhepunkt erreichte sie Anfang 2024, als bundesweit Hunderttausende gegen die parlamentarische Opposition demonstrierten. In diesen Demonstrationen entfaltete sich die Eigendynamik dieser hochbrisanten Gemengelage aus traditionellen Vereinen und Verbänden, medialer Meinungsmacht und regierungsamtlicher Unterstützung. Auf den Straßen versammelten sich Kreisliga-Fußballvereine, antifaschistische Organisationen und katholische Jugend, Waldorfschulen und staatliche Bibliotheken, Obstbauern und die Stiftung Tinnitus und Höheren Charité waren ebenso dabei wie die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. In dieser sonderbaren Vielfaltsliste wächst zusammen, was ganz und gar nicht zusammengehört. Aber einen gemeinsamen Nenner haben sie doch. Sehr viele dieser Vereine wird man auch auf der Liste der Zuwendungsempfänger aus dem Programm Demokratie leben finden. Bei diesen Demonstrationen wurde erkennbar, dass sie keineswegs spontane Meinungsäußerungen von zivilgesellschaftlichen Vereinigungen waren. Sie wurden mit professionellem Sachverstand zentral von einigen wenigen Großorganisationen orchestriert und mitfinanziert. Zuvor war schon bekannt geworden, dass die radikal aktivistische Klimaterroristenszene straffe Strukturen für die Schulung ihrer Mitglieder und für die Durchführung ihrer Aktionen aufgebaut hatte. Zumindest in Einzelfällen wurden auch feste Gehälter für Aktivisten gezahlt, die offensichtlich von NGOs als anonymen Großspendern finanziert wurden. Damit rückt zumindest dieser Teil der Zivilgesellschaft strukturell in die Nähe der organisierten Kriminalität. Erste Ermittlungsverfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung wurden von der Bundesanwaltschaft bereits aufgenommen. Eine neue Eskalationsstufe erreichte diese Entwicklung anlässlich der Krawalle im November 2025 im hessischen Gießen, mit denen die Gründung der Jugendorganisation einer Partei verhindert werden sollte. Hier war offenkundig organisierte kriminelle Energie am Werk, die sich in paramilitärisch organisierter Gewalt entlud. Auch hier unter dem Schutzschild von Großorganisationen der Zivilgesellschaft mit staatlicher Duldung und unter dem Beifall führender Politiker. Auch alteingesessene Verbände mit einstmals hoher Reputation sind Teil dieser neuen Zivilgesellschaft. Wenn sich die Neuköllner Sportfreunde e.V. der Phalanx regierungstreuer Wichtigtour anschließen, kann man das amüsiert zur Kenntnis nehmen. Ganz und gar nicht amüsant ist es aber, wenn sich die Kirchen, die Gewerkschaften und große Verbände, die wichtige Aufgaben im gesellschaftlichen Gefüge wahrnehmen, ebenfalls dem Zeitgeist anbiedern. In diesem Sinne hat sich auch der Sozialverband VDK mit seinen über 2 Millionen Mitgliedern neu positioniert. Innerhalb weniger Jahre ist aus einer einst mächtigen Lobbyorganisation für Behinderte eine Zeitgeistagentur geworden. Der Verband engagiert sich neuerdings für Geschlechtergerechtigkeit und Diversity, er unterstützt die LGBTQ-Bewegung und er arbeitet erklärtermaßen mit an der Brandmauer gegen Rechtsextremismus. Damit leistet der Verband seinen eigenen Beitrag dazu, dass die rund 8 Millionen schwerbehinderten Menschen in Deutschland aus dem Fokus der Öffentlichkeit und damit auch der Politik verschwunden sind. Neben den schrillen Auftritten der Diversity- und Migrationsagenten ist die Stimme der Behinderten verstummt. Flankiert wird diese Synchronisierung von Regierung, Medien, traditioneller Vereinslandschaft und postmodernen NGO-Netzwerken durch eine parallel agierende Meinungskontrolle. Sie besteht aus Regierungsbehörden, aus privaten und öffentlich-rechtlichen Medien mit ihren Faktencheckern, einer unüberschaubaren Vielzahl staatlich alimentierter großer und kleiner NGOs, Thinktanks, aus Stiftungen und nicht zuletzt auch Hochschuleinrichtungen. Eine Schlüsselrolle wird künftig eine staatliche Einrichtung mit dem harmlosen Namen Bundesnetzagentur spielen. Sie ist neuerdings auch für Zensur zuständig, denn zu den Netzwerken gehören nicht nur Post, Bahn, Elektrizität, Gas, sondern auch die digitalen Medien. Die Bundesnetzagentur hat ihre Zensuraufgaben an private Subunternehmer ausgelagert und entsprechend den Vorgaben des Digital Services Act Trusted Flagger installiert. Dieser englische Begriff lässt sich am besten mit vertrauenswürdiger Denunziant übersetzen, was einem nicht ganz so gut klingt. Das erste Zertifikat ging an die staatlich gut subventionierte Meldestelle Respekt, Leiter dieser zensurbefugten NGO ist der etwa 30-jährige Ahmed Ghaffar, der einen Bachelor in Islamwissenschaften an der ägyptischen Al-Azhar-Universität erworben hat und über den man sonst nichts weiß. Das Leben in unserer Demokratie schreibt immer noch die schönsten Geschichten. In einer der größten Krisen der Bundesrepublik hat diese Synchronisierung des gesellschaftlichen Lebens bemerkenswerterweise nicht funktioniert. Die pleierne Zeit der Corona-Jahre scheint auch die Zivilgesellschaft gelähmt zu haben, sodass die staatliche Corona-Politik fast ganz ohne deren Hilfe auskommen musste. Stattdessen kam wieder die nackte Repression zu ihrem Recht, die eigentlich schon überflüssig geworden zu sein schien. Demonstrations- und Versammlungsverbote wurden flächendeckend ausgesprochen. Pfefferspray, Wasserwerfer, Schlagstöcke kamen zum Einsatz. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit wurde eingeschränkt, faktische Berufsverbote erlassen, Hausdurchsuchungen durchgeführt, U-Haftstrafen verhängt. Nachrichtenmanipulation und schwer nachvollziehbare Gerichtsurteile mussten dort ersatzweise einspringen, wo die kulturelle Hegemonie brüchig geworden war. In Hölderlins Hymne Patmos findet sich die allzu oft zitierte Zeile, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das wurde 1803 geschrieben, in einer europäischen Krisenzeit, in der kurzen Atempause während der Napoleonischen Kriege, als niemand wusste, wie es weitergehen würde. Hölderlins Hoffnung auf die Rettung war eher metaphysisch grundiert. Aber das Rettende wächst nicht von selbst. Ein paar Jahre später nahm eine Handvoll Intellektueller und Staatsbeamter die Sache selbst in die Hand. Die preußischen Reformen wurden eingeleitet, Verwaltung, Militär, Bildung wurden modernisiert. Johann Gottlieb Fichte, Ernst Moritz Arndt, Friedrich Ludwig Jahn gaben die Stichwörter für die Befreiungskriege gegen Napoleon und zugleich für die deutsche Einheit und die bürgerliche Emanzipation. Die folgende Generation stabilisierte diese Errungenschaften, indem sie der Staatsmacht eine sich immer weiter ausdifferenzierende bürgerliche Zivilgesellschaft entgegenstellte. Einen ähnlichen Effekt hat 200 Jahre später auch die Corona-Politik gehabt. Es entstand eine neue bürgerliche Bewegung, die sich aus der regierungstreuen Zivilgesellschaftssimulation herauslöste. Flächendeckend gingen Demonstranten auf die Straße, regionale und überregionale Vereine entstanden und vernetzten sich, kritische Juristen, Wissenschaftler, Ärzte, Journalisten stellten ihre Expertise zur Verfügung. Und vor allem, es entstand eine Gegenöffentlichkeit, kritische Medien, die sich der Monopolisierung der öffentlichen Rede, der Unterdrückung von Meinungen und der Manipulation von Nachrichten erfolgreich entgegenstellten. Alles, was Habermas einst kontrafaktisch der Zivilgesellschaft zugeschrieben hatte, wurde jetzt Wirklichkeit. Damit ist die Zivilgesellschaft wieder zu ihren Anfängen zurückgekehrt.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Vortrag »Die Zivilgesellschaft – Aufstieg und Niedergang einer bürgerlichen Lebensform« von Professor Peter J. Brenner. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast abrufbar.